Wenn Berühmtheiten Geburtstag feiern, wird oft ihre Biografie in den Zeitungen und Illustrierten veröffentlicht. Angefangen von der Kindheit, so Baby, Schulzeit und dann der weitere Werdegang, was sie studiert haben, was sie im öffentlichen Leben geleistet haben. Das geht meistens so weit, wie sie in der Öffentlichkeit stehen oder wie die Öffentlichkeit auch Interesse an ihnen hat. Manche dieser Lebensgeschichten, die sind auch wirklich interessant zu lesen. Diese Menschen haben wirklich was bewegt in ihrem Leben. Und es sind auch ganze Bücher über diese Menschen geschrieben worden. Aber wir feiern heute den Geburtstag von der interessantesten Person und vor allem dem wichtigsten Menschen, der je gelebt hat. Jesus Christus. Er muss nicht unbedingt am 25.12. geboren sein, nur weil wir heute den Geburtstag feiern. Queen Elizabeth hat ihren Geburtstag im Juni gefeiert, ist aber im April geboren. Das Wetter im Juni ist besser in England als im April, wegen der Paraden. Warum also der 25. ausgerechnet als Feiertag genommen worden ist, weiß ich nicht. Aber ich finde gerade diese Jahreszeit, diese dunkle Jahreszeit, die wir ja auch sagen, heute ist es ein bisschen heller, macht deutlich, wie sehr wir Licht nötig haben. Und gerade das Licht des Lebens, eben Jesus Christus. In der Bibel erfahren wir einiges über den Herrn, aber das Hauptsächliche aus den 3 Jahrzehnten, die er gelebt hat, ist das Ende, über seine Passionszeit. Nur wenig über die Geburt, Lukas und Matthäus, und noch einen, den ich gleich nennen werde, eine Episode aus seiner Kindheit als 12-Jähriger, als er vermisst wurde und nach 3 Tagen im Tempel gefunden worden ist. Würde jedes Kind mal dorthin gehen, wenn es vermisst wird. Aber Jesus, und das ist das Besondere, hat eine Vorgeschichte, wie sie kein anderer Mensch hatte oder je haben wird. Und damit meine ich nicht nur die Jungfrauengeburt. Ich möchte uns lesen aus Johannes, Kapitel 1, die Verse 1 bis 18. Johannes 1, 1 bis 18. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen. Denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott gesehen, der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Was wir also an Weihnachten feiern, das ist absolut einzigartig. Es ist unfassbar. Und deshalb schrieb wohl Paulus dem Timotheus vom Geheimnis, auf dem unser Glaube gründet. 1. Timotheus 3,16. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist offenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in Herrlichkeit. Das Geheimnis des Glaubens beginnt also damit, dass Gott als Mensch von Fleisch und Blut diese Welt besuchte. Und das ist der Gedanke, von dem das erste Kapitel im Johannesevangelium spricht. Und Johannes schrieb hier vom Geschehen von Weihnachten nicht als Beobachter, was er in Bethlehem, in Nazareth, was er bei den Feld, bei den Hirten, in Jerusalem, bei Herodes oder sonst wo gesehen hat. Er beschrieb die geistliche Dimension von Weihnachten. Lukas und Matthäus haben die Stammbäume, die Menschlichkeit Jesus betrachtet. Aber Johannes geht auf die Göttlichkeit ein, die Jesus schon immer hatte. Und er beschrieb dieses so, dass nicht nur Juden es verstehen konnten, die ja schon dran gewöhnt waren, dass der Messias kommen sollte, durch das ganze Alte Testament, also durch die Schriften, angefangen 1. Mose bis Maleachi. Sondern es sollten auch die Griechen und auch wir verstehen, und zwar in der ganzen Tiefe. Denn jeder sollte erkennen und verstehen, Jesus erschuf die Welt, Jesus erleuchtet die Welt und Jesus schenkt das Leben. Johannes' Ansatz, die Abstammung Jesu zu beleuchten, ist also ein ganz anderer als Lukas und Matthäus, denn sie gehen entweder von Abraham aus, Matthäus, bis auf Adam zurück, wie es Lukas tut, und er sagt, Adam ist von Gott geschaffen. Adam hatte eine besondere Erschaffensweise, aber nicht so wie Jesus. Johannes fängt an, im Anfang war das Wort. Und diese Formulierung, die finden wir gleich zu Anfang der Bibel. 1. Mose 1,1. Im Anfang. Im Anfang, das ist kein fester Zeitpunkt. So, ab jetzt geht's los, wie dieser Gottesdienst. 15 Uhr und jetzt haben wir angefangen. Sondern das ist ein Zeitraum. Es ist allerdings für uns Menschen nicht so ganz nachvollziehbar, was vor diesem Anfang war, bevor Himmel und Erde geschaffen waren. Was hat Gott da gemacht? Wir wissen es nicht. Aber diese Parallele zwischen Johannes 1,1 und 1. Mose 1,1 verdeutlicht, dass das Wort eben nicht geschaffen wurde. Es existierte einfach, so wie Gott existiert, denn es ist ja Gott. Es war von Anfang da, es war immer da, wie Gott. Hier ist der dreieine Gott gemeint, Vater und Heiliger Geist und das Wort, Jesus Christus. Im ersten Kapitel lesen wir, dass Gott 7-mal sprach und dass etwas geschaffen wurde. Er hat öfter gesprochen, aber 7-mal sprach er und es wurde etwas geschaffen. 7-mal hat das Wort den Willen Gottes in völliger Übereinkunft ausgeführt. Denn wenn wir sprechen, verwenden wir Worte. Und Johannes 1,3 betont, dass alles ohne Ausnahme geschaffen wurde. Und daraus folgt, dass das Wort ewig sein muss, ewig existiert. Und diesen Zusammenhang lesen wir auch in 1. Korinther 8,6. Paulus schreibt da, so gibt es für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind, und wir für ihn, und einen Herrn Jesus Christus, durch den alle Dinge sind, und wir durch ihn. Wenn alles durch Jesus, durch das Wort erschaffen wurde, dann gehören wir alle ihm. Er ist auch der, der weiß, was wir brauchen, damit wir richtig funktionieren. Denn jeder, der etwas hergestellt hat, weiß am besten, wie das, was er konstruierte, auch funktioniert. Und was man machen muss, wenn es nicht richtig läuft. Wenn wir unser Leben in Ordnung bringen wollen, dann sind wir bei Jesus an der richtigen Stelle und eigentlich nur da. Dieses Wort, Jesus, das durch den alles erschaffen worden ist, ist also nicht umsonst voller Leben und voller Licht. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Johannes sagt in aller Deutlichkeit, dass das Kind in der Krippe nicht einfach ein normaler Mensch war oder vielleicht sogar ein hochbegabter, über alle Maßen vollkommener Mensch. Nein, das wäre alles völlig untertrieben. Das Kind in der Krippe war bzw. ist, denn er existiert ja immer noch, der Sohn Gottes, der von Anfang an existierte. Dieses Kind hat uns geschaffen und die ganze Welt gestaltet. Gott besuchte die Welt. Das Wort, das von Anfang an war, wurde in Jesus sichtbar, greifbar, fassbar. Und er wurde zu unserem Erlöser, zu unserem Christus. Eigentlich erwartet man nun, würden wir es nicht besser wissen, dass die Menschen sich darauf freuten, dass sie eine Parade machen, dass sie einen großen Empfang bereiten, oder? Denn die Menschen wussten, dass der Christus kommen musste. Einen Empfang, wie ihn ein Staatsmann erhält in unseren Zeiten, das wäre doch nicht zu wenig gewesen. Alles bei solchen Empfängen ist auf das Kleinste vorbereitet, ist geprobt worden. Das Personal ist handverlesen. Die Musiker, die müssen nicht nur ihr Instrument beherrschen, sie müssen auch noch Informationen gehen können. Das ist nicht so einfach. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es mal versucht. Und als der US-Präsident George W. Bush 2002 Berlin besucht hatte, waren 10.000 Polizeibeamte im Einsatz. Das muss man sich mal vorstellen. So groß waren die Sicherheitsvorkehrungen. Hätte man bei Jesus nicht unbedingt gebraucht, der hätte ganze Engelsscharen gehabt, aber nichts dergleichen. Maria musste froh sein, dass sie überhaupt einen Platz, wie wir gestern gehört haben, in einer Grotte finden konnte, um gebären zu können. An der Krippe trafen sich nicht die Großen der Welt, sondern scheinbar nur die geringsten, die unbedeutendsten Menschen, die Hirten. Und es dauerte nicht lange, da musste Maria, Josef und das Jesukind fliehen nach Ägypten, weil man seinem Leben nachtrachtete. Anstatt Jesus zu ehren, ihn zu feiern, wollte man ihn ermorden. Jesus aber erleuchtet die Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis, lesen wir in Vers 5. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Die Finsternis nahm dieses Licht nicht auf. Sie versuchte im Gegenteil, dieses Licht zu vertreiben. Aber sie vermochte das Licht nicht auszulöschen. Jesus leuchtet noch heute. Und so bleiben Finsternis und Licht nebeneinander bis heute. Aber was beschreibt Johannes eigentlich mit dem Begriff Finsternis? Ich meine, es ist ja nicht unbedingt dunkel gewesen oder dunkler gewesen in Israel zu der Zeit. Wenn wir von Finsternis in der Bibel lesen, dann ist die Sünde damit gemeint. Der Lug und Betrug, den die Menschen gegenseitig tun und alles, was daraus folgt an bösen Taten. Aus Lüge ist noch nie etwas Gutes geworden. Gott kann etwas Gutes daraus machen, aber Vertrauen ist trotzdem weg. Dieses Licht, Jesus, hätte die Kraft und hat es ja immer noch, die Finsternis zu beseitigen, also Sünde zu vergeben und eben Lügen auch zu entlarven. Schon im Alten Testament kündete Gott dieses Licht an. Wir haben es eben schon gehört, Jesaja 9,1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Jesaja war nicht der Einzige, der davon berichtet hat. Micha hat den Geburtsort vorhergesagt, Bethlehem, Ephrata. Daniel prophezeite den Zeitpunkt. ab dem Zeitpunkt, wo die Mauern und so weiter gebaut werden, so und so viele Jahre. Jeremia verkündigte den Kindermord zu Bethlehem. Und Johannes der Täufer war von Gott beauftragt worden, die Menschen in Israel auf dieses Licht vorzubereiten. 400 Jahre hat Gott geschwiegen, keinen Propheten mehr zu seinem Volk gesandt. Aber jetzt war die Zeit, dass nicht nur die Experten, also Schriftgelehrten, Priester und Pharisäer, sich dieser besonderen Zeit bewusst waren und wurden, sondern eben auch das einfache Volk, das sich nicht so mit dem Alten Testament, wie wir es heute nennen, beschäftigten. Sie sollten hören, dass der Messias gekommen war. Johannes der Täufer erzählte ihnen, er gab Zeugnis mit dem gleichen Ziel, auf das die Evangelien und das ganze Neue Testament steuern. Da sprach Paulus, Johannes hat mit einer Taufe der Buße getauft und dem Volk gesagt, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommt, das heißt an den Jesus Christus. Lesen wir in Apostelgeschichte 19,4. Wenn aber der Glaube durch das Zeugnis vermittelt wird, so ist auch klar, dass niemand zum Glauben gezwungen wird und auch keiner vom Glauben ausgeschlossen wird. Gottes Anliegen ist ja, dass niemand verloren geht. Es ist die Entscheidung jedes Einzelnen, ob und wie er dieses Zeugnis annimmt, das damals Johannes gesprochen hat, das wir, so hoffe ich, wir heute sprechen. Johannes der Täufer sagte selber, dass er nicht das Licht ist, aber der, der kommen wird, der ist das wahre Licht. Er, Johannes, war im Vergleich zu Jesus wie der Mond zur Sonne. Der Mond reflektiert nur das Licht, das die Sonne auf ihn wirft. Ohne Sonne wäre der Mond nur ein großer, dunkler Fleck, den wir kaum bemerken würden. Und wir wären weiter in der Finsternis. Aber der Tag kam, an dem das Licht in diese Welt kam. Und dann geschah das Tragische. Kaum jemand interessierte sich für das Licht. Die Menschen wussten gar nicht, was sie mit Jesus anfangen sollten. Das Volk und die, die es hätten wissen müssen, die Schriftgelehrten und Priester, die wollten ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Warum wollten die Menschen nichts von dem Licht wissen? Warum interessierten sich so wenig Menschen für Jesus? Und diese Frage beantwortet Johannes selbst in Kapitel 3, Vers 19. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Den Menschen fehlte die Bereitschaft, ihr Leben zu ändern, besser gesagt, ändern zu lassen. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben, schreibt Paulus in Römer 1, 32. Gerade heute sagen viele bewusst, ich komme sowieso in die Hölle. Aber ich bezweifle, dass sie eine reale Vorstellung davon haben, was sie dort erwartet. Besser gesagt, was sie dort nicht haben werden, nämlich die Liebe. Die Liebe Gottes, die ist es doch überhaupt, die es uns ermöglicht, dass wir den anderen ertragen können. Von Liebe noch nicht mal die Rede. Erst wenn wir mit der Liebe ausgefüllt sind, dann können wir auch unseren Feind lieben. Vorher schaffen wir das gar nicht. Und doch wirkt die Liebe in unserem Leben. Auch wenn das so ist, dass die Menschen die Sünde, die Finsternis mehr lieben als das Licht, haben wir dennoch denselben Auftrag zu erfüllen. Wie damals Johannes der Täufer. Wir sollen auf das Licht hinweisen. Denn Jesus sagte seinen Jüngern sogar, ihr seid das Licht der Welt. Wie der Mond in der Nacht scheint, aber im Sonnenlicht kaum wahrgenommen werden kann. Wenn Jesus einst dir sein wird, dann sind wir wie der Mond am Tag. Aber das ist nicht schlimm. Aber gerade in der Nacht, wenn es dunkel ist, wie oft freut man sich, wenn der Mond schön hell leuchtet und man wirklich was sieht. Vor allen Dingen da, wo keine Straßenlaternen sind. Ich werde das in den nächsten Tagen wieder feststellen, wenn ich abends mit Duffy rausgehe. Die Menschen empfingen den Herrn und Schöpfer nicht so, wie es ihm gebührte. Im Gegenteil, sie verachteten und verspotteten ihn. Wie Paulus den Korinthern erklärte, wussten viele nicht, mit wem sie es eigentlich zu tun hatten. Selbst die Machthaber erkannten nicht die Weisheit Gottes. Denn wenn sie es erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. 1. Korinther 2,8. Es gibt aber Menschen, die sich in dieses Licht stellen. Sie haben begriffen, dass Jesus sie reich beschenken will. Sie sind bereit, ihre Sünden, ihre Lügen von diesem Licht ausleuchten zu lassen, Buße zu tun, Umkehr zu dem, wo das Licht herscheint. Sie laden das Wort, das Licht Jesu in ihr Leben ein. Und wenn wir das nicht tun, dann bleiben wir in der Finsternis. Aber Jesus schenkt uns das Leben. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist kaum zu begreifen, was das für ein Geschenk ist. Gott macht uns dieses Geschenk. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Alle Menschen sind zwar Gottes Schöpfung, aber nicht alle sind Gottes Kinder. Jesus sagt selbst, Johannes 8,44, ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Und wie ein Kind dürfen wir das annehmen. Ein Vater erzählte mal, wie sein jüngster Sohn es verstand, seinem Recht, Kind zu sein, es zum Ausdruck zu bringen. Der Vater war sehr erfolgreich, konnte sich und seiner Familie deswegen ein schöneres neues Haus beziehen, eine Wohnung, die komplett eingerichtet war. Und als sein jüngster Sohn mit dem Vater durch die einzelnen Zimmer lief, betrachtete er jeden Gegenstand mit sichtbarem Entzücken. Und in seiner kindlichen Bewunderung blieb er vor fast jedem neuen Stück stehen und sagte, gehört uns das, Vater? Und gehört uns dies auch? Das Kind fragte nicht, ist dies deins? Sondern gehört dies uns? Für den Vater war das keine Beleidigung. Ich fühle mich auch nicht beleidigt, wenn unsere Kinder sagen, es ist unser Tisch. Er befürchtete auch nicht, dass der Sohn ihm das wegnehmen wollte. Im Gegenteil, der Vater freute sich darüber, über diese Selbstverständlichkeit, mit dem sich der Sohn diesen Besitz aneignete. Er sagt ja auch nicht, gehört mir das, sondern gehört uns das. Wir sind Kinder Gottes. Wir dürfen das in Anspruch nehmen. Gott hat es uns dargereicht, damit wir es nutzen. Gott hat uns das Recht dazu aus Gnade geschenkt. Nicht, weil wir es verdient haben. Im Gegenteil. Dieses Recht, Kind Gottes zu sein, kann man nicht erarbeiten. Auch Fürsprecher können es nicht für uns erreichen. Was mit Menschen geschieht, die Jesus annehmen, ist allein Gottes Werk. Die nicht aus dem Blut noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind, heißt es in Vers 13. Menschen werden neu geboren. Alle hatten wir den Teufel zum Vater. Aber Jesus beschenkt sie, beschenkt uns mit einem neuen Leben, mit dem ewigen Leben beim Vater. Und das ist die wahre Weihnacht, die Weihnacht im Herzen. Der Tag, an dem Jesus in ein Leben tritt, seit diesem Tag wird das Licht hell leuchten. Wir können dieses Licht manchmal unter den Scheffel stellen, aber wir sollen es hochstellen, auf den Scheffel, damit es weit zu sehen ist. Das ist unser Auftrag. Denn der Schöpfer lebt in seinen Kindern, in uns. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber es ist so. Und nochmals will Johannes in aller Deutlichkeit sagen, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes, ist kein Ohrenzeuge, sondern ein Augenzeuge. Er war auf dem Berg der Verklärung. Er hat die Herrlichkeit gesehen. Wir können uns das nicht vorstellen. Aber er hat es erlebt. Er hat gesehen, wie Jesus gelebt hat, gezeltet hat unter uns. Denn er hatte ja nichts, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Keine feste Wohnstätte. Er war hier zu Besuch und hat dort geschlafen. Aber dass er sein Haus sein eigen nannte, wo er immer mal wieder hin zurückgehen konnte, das hatte Jesus nicht. Dieses Wort Jesus, das beim Vater war, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut. Er war müde, er hatte Hunger, er musste trinken, all das. Aber das Wort an sich in diesem Zusammenhang ist jetzt nicht so einfach zu verstehen. Es ist ja nicht ein geschriebenes Wort, das hier Mensch wird. Es ist auch kein Wort, das ausgesprochen wird. Die Grundbedeutung des griechischen Wortes Logos, denn so heißt es ja übersetzt in der Übersetzung, sagt mehr als das, was wir in unserer Sprache unter Wort verstehen. Man fragte nach dem Logos zum Beispiel einer Pflanze, also wieso eine Pflanze sich immer gleich entwickelt. Welcher Logos, also welches Prinzip steckt dahinter? Wer gibt diesem Vorgang die Gesetzmäßigkeit, dass aus einer Pusteblume immer wieder ein Löwenzahn wird und nicht irgendwas anderes, obwohl es ja schon ein bisschen anders aussieht als ein Löwenzahn. Und Johannes macht es ein für alle Mal deutlich, der Logos, das Wort, ist nicht nur ein Prinzip. Es ist keine unpersönliche Kraft, keine Intelligenz, sondern es ist die Person Jesus Christus. Er hat alles geschaffen und er ist der, der alles am Leben hält. Ohne ihn gäbe es uns nicht, ohne ihn würden wir einfach gar nicht existieren. Wer Jesus eingeladen hat und mit ihm lebt, der kann sich sogar freuen, denn dieses Leben wird von großem Reichtum sein. Und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Wir empfangen von Gott durch Jesus einen unbeschreiblichen Reichtum. Jesus hat alles geschaffen und hat sich zu unserem Bruder gemacht oder uns zu seinen Brüdern erhoben. Was will man mehr? Was braucht man mehr? Viele Ehepaare beschenken sich gegenseitig nicht mehr. Wenn sie was brauchen, kaufen sie es, aber weil man nicht mehr weiß, was man schenken soll, so nach 20 Jahren Ehe. Weil es hat ja schon alles. Wir leben ja nicht in einer Zeit, zumindest nicht in unserer Gegend, wo schon ein Apfel ausreichen würde, dass sich die Kinder freuen. Und wir merken auch bei unseren Kindern, dass es immer schwieriger wird, ihnen ein passendes Geschenk zu Weihnachten zu geben. Aber wenn wir schon hier das Gefühl haben, alles zu haben, dann werden wir erst bei Gott bemerken, was wir alles nicht hatten. Diese vollkommene Liebe, diese vollkommene Freude, eine Freude, die nicht endet. Die Kinder, die jetzt die Geschenke bekommen haben, sei es Schokolade, das ist in ein paar Tagen weg, freuen sie sich schon aufs nächste Weihnachten. Aber wir werden eine Freude haben, die von Tag zu Tag immer gleich groß sein wird. Ich weiß gar nicht, wie das aussehen soll. Wir sind an die Quelle des Lebens angeschlossen worden, an Jesus. Und Johannes zitiert ja einige Kapitel später, wie Jesus das ausdrückte. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Der Abschnitt wird von Johannes beendet mit: Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Und so schließt sich der Kreis. Das Wort, das von Anfang an da war, besuchte die Welt und ist wieder zurück zum Vater gegangen. Dort, wo er herkam. Und der Tag wird kommen, an den kommt Jesus mit Macht und Herrlichkeit. Er wird in einer Erscheinung antreten, wie viele Menschen es nicht haben wollen. Jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt kommt er als der Liebende, immer der Gerechte, keine Frage, als der, der uns retten will. Aber bei seinem nächsten Kommen, da wird er in den Wolken kommen und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Offenbarung 1,7. Dann wird Heulen und Zähneknirschen sein für die alle, die Jesus nicht in ihr Leben gelassen haben. Jesus kam in diese Welt, in seine Schöpfung. Er wurde erfahrbar. Man konnte ihn berühren, man konnte mit ihm sprechen, man konnte ihn erleben. Er ist das Licht. Und das die dunkelsten Winkel in unserem Sein erleuchtet. Wir brauchen vor Jesus nichts zurückhalten. Er kennt alles. Und er deckt es auch auf. Nicht vielleicht allen Menschen, aber uns gegenüber, dass wir Buße tun können. Aber anstatt uns dafür zu bestrafen, wie wir es verdienen, macht er uns ein Geschenk. Das Leben als Kind Gottes. Alle Menschen sind seine Schöpfung, wie gesagt. Aber nicht alle sind seine Kinder. Gott reicht dir das größte Geschenk, das es je gab und geben wird. Glaube an Jesus als deinen Erlöser. Nimm das Geschenk an, kann ich nur rufen. Sei ein Kind Gottes. Amen. Wollen wir vorher noch zusammen beten? Großallmächtiger Gott, wir danken dir, dass wir Teil deiner Schöpfung sein dürfen. Du hast alles gemacht. Da ist nicht eins, was nicht von dir kommt. Und du, Herr Jesus, hast es ausgeführt. Aber du hast mehr noch getan. Obwohl wir falsch gehandelt haben, und das ist noch leicht untertrieben, uns gegen dich aufgelehnt haben, dich gar nicht als Schöpfer haben wollten, bist du doch uns hinterhergegangen und hast uns wahrlich erleuchtet. Hast uns in das Licht gestellt, dass wir erkennen durften, was richtig und was falsch ist. Und dass unser Leben, unser altes Leben falsch war, egal was wir getan haben. Dass wir es ohne dich tun wollten und letztendlich doch gar nicht tun konnten. Und nun hast du uns zu deinen Kindern gemacht. Wir sollen Zeugnis geben, du sollst in uns leuchten, Herr, tu es. Und hilf uns, dass wir wahrlich leuchten. Dass wir den Menschen, denen wir begegnen, ein Zeugnis sind, dass auch sie erkennen können, dass sie dieses Geschenk des Lebens, der Gnade, annehmen müssen. Aber nur geht es freiwillig, so wie du auch uns überzeugt hast. Hilf uns, steh uns bei, dass auch andere sich noch überzeugen lassen. Durch dich in uns. Ich danke dir für alles. Dir die Ehre, Lob und Dank und unsere Anbetung bis in alle Ewigkeit. Amen.